Hallo. Wir hatten heute einen Vortrag über Biometrie. Ist die bestimmt. Und zum Fahrplan, ich erzähle erstmal was Grundlegendes über Biometrie, was allen Systemen gemeinsam ist. Und dann gehen wir auf die einzelnen Systeme nochmal ein. Also Verfahren, Funktionsweise und Angriffsmöglichkeiten. Noch lauter? Okay. Also Biometrie wird angewendet in Gebieten Forensik, das ist das klassische Kriminologie-Szenario, in der automatischen Personenerkennung und in der Benutzerauthentifikation. Man identifiziert Personen anhand ihres Körpers, ihrer Körpermerkmale. Ursprünglich ist es die Lehre von den Mess- und Zahlenverhältnissen der Lebewesen. Und in der Computersicherheit versteht man einfach die Identifikation von Personen anhand deren Eigenschaften darunter. Es gibt zwei Betriebsarten und das ist wichtig, das wird oft durcheinander gebracht und ist aber entscheidend. Und zwar die Identifikation, das ist ein 1-zu-N-Vergleich. Man hat ein Merkmal und möchte dem eine Person zuordnen aus einer Datenbank von N Personen. Also man hat ein Bild und fragt, wer ist das jetzt von den 50 Personen, die ich hier habe. Und die Verifikation, da hat man eine Behauptung, ich bin Person X und das biometrische System muss überprüfen, ob es die Person ist. Und im praktischen Einsatz benutzt man es oft bei Zugangskontrollen, in der automatischen Personenerkennung und ja und so weiter. Grundsätzlich besteht ein biometrisches System immer aus Sensorik, die die Datensätze liefert, also Kameras, kapazitive Fingerabdrucksensoren, Grafiktabletts, Mikrofone. Der Erkennungssoftware, die nimmt eine Vorverarbeitung der Datensätze vor und matcht die letztendlich. Und der Datenbank, die die Referenzdatensätze enthält, wogegen gematcht wird. Und natürlich in der Schnittstelle zur Außenwelt, weil man will ja nicht nur, dass das System dann weiß, wer da ist, sondern man möchte damit ja auch irgendwas machen mit der Information. Es kann irgendwie eine Schnittstelle zu einem elektronischen Türschloss sein oder zu einem PC-Identifikationssystem. Und zuerst mal, bevor man ein biometrisches System benutzen kann, musste man enrolled werden, also man muss eingelernt werden, man muss dem System bekannt gemacht werden. Dazu wird das Merkmal mittels des Sensors, der später auch benutzt wird, aufgenommen. Der Datensatz wird entsprechend vorverarbeitet, dem Benutzer zugeordnet und in der Datenbank abgelegt als Referenzdatensatz. Beim Enrollment stellt man allgemein besondere Anforderungen an die Qualität der Aufnahme, damit man sich nicht da schon Schwierigkeiten und Unschärfen einhandelt. Es findet meistens unter Aufsicht geschulten Personal statt und man kann davon ausgehen meistens, dass der Nutzer aktiv mitarbeitet, was aber nicht zwingend notwendig ist. Zum Beispiel bei dem automatischen Abgleich bei Videoüberwachung mit Datenbanken, wie es zum Beispiel in Florida beim Super Bowl der Fall war. Da wurden also Leute eingelernt in ein System, ohne dass sie davon gewusst haben oder zugestimmt haben. Das ist natürlich eher kritisch, aber dazu sagen wir später noch was. Der Erkennungsvorgang selber sieht so aus, dass man sich optional, wenn man einen 1-zu-1-Vergleich hat, identifiziert man sich gegenüber dem System. Man sagt, ich bin Lisa und das Merkmal, das in dem System benutzt wird, wird dann mittels des Sensors aufgenommen. Der Datensatz wird vorverarbeitet gegen einen fraglichen Datensatz gematcht. Je nachdem, ob man Identifikation oder Verifikation benutzt. Und dann sagt das System, jawohl, du bist Benutzer, Lisa, oder nee, bist du ja gar nicht. Oder wenn man eine Identifikation hat, sagt es, wer da vor dem System steht. Jetzt was zu den Angriffsmöglichkeiten, die eigentlich bei allen Systemen mehr oder weniger greifen. So eine Systematisierung. Zum einen gibt es die Angriffe auf die Referenzdaten. Da kann man beim Enrollment schon manipulieren. Das ist aber unwahrscheinlich, weil es meistens unter Überwachung stattfindet. Und die Benutzer, sofern sie aktiv mitarbeiten, auch an einer Kooperation im Allgemeinen interessiert sind. Und dann bietet sich noch die Möglichkeit des Austauschens oder Manipulierens der Datensätze in der Datenbank. Das ist häufig ein Problem, weil die meisten Hersteller sich da nicht die Mühe machen, zu verschlüsseln. Also es kommt auch vor, aber es lohnt sich immer mal nachzugucken, wie die Datensätze denn abgelegt sind. Da hat man dann eben die Freiheit, eigene Datensätze stattdessen reinzulegen oder zusätzlich, damit beide Benutzer noch erkannt werden. Und das Zweite sind die Angriffe auf die Erkennungsdaten, also nachher beim Erkennungsvorgang. Da gibt es zwei Wege. Entweder man benutzt den regulären Sensor und fertig zum Beispiel Attrappen des jeweiligen biometrischen Merkmals an, partiell oder vollständig. Wenn man nur einen Datensatz aus so einem System zur Verfügung hat, ist es häufig so, dass man nicht unbedingt das vollständige Merkmal daraus zurückbrechen kann. Man kann nur Charakteristika auf Charakteristika schließen und die reproduzieren. Und dann kann man noch angreifen unter Umgehung des regulären Sensors. Das wäre, man spielt Daten direkt ins System ein, da wäre die klassische Replay-Attacke zu nennen, mit einem abgefangenen Datensatz. Da ist es die üblich bekannten Probleme bei Replay-Attacken. Die müssen abgefangen werden, sie dürfen nicht verschlüsselt sein. Man muss eventuell Timestamps noch ändern. Möglichkeit 2 ist das Einspielen eines selbstgenerierten Datensatzes direkt ins System, ohne dass man den Sensor benutzt. Und dazu muss der Angreifer in der Lage sein, einen formal gültigen Datensatz zu erzeugen, also ihn das richtige Format zu wählen, es gegebenenfalls zu verschlüsseln. Und die Nutzdaten können aus beliebiger Quelle stammen, die kann man sich also selber generieren. Man kann zum Beispiel beim Fingerabdrucksystem einen Fingerabdruck von einer Glasscheibe abnehmen, daraus einen Datensatz generieren und den einspielen, theoretisch. Und eine Anmerkung gibt es dazu noch, wegen dem Biometrie-Hype lohnt es sich häufig zu versuchen, an anderen Stellen des gesamten Systems, dass er geschützt werden soll, anzugreifen, weil, so wie es jetzt aussieht, sind Biometrie-Benutzer, also Institutionen, die Biometrie benutzen, häufig sorglos und meinen, wenn sie Biometrie benutzen, ist alles gut und sie müssen sich gar keine Datteln mehr machen um ihre Sicherheit. Deshalb ist es derzeit so, dass die Biometrie meistens nicht die Schwachstelle ist, einfach weil die anderen so vernachlässigt werden, weil man hat die Vorstellung hat, dass Biometrie magisch alles gut macht. Jetzt habe ich noch ein paar tolle Zitate gefunden. Ich habe ja im Netz rumgegoogelt, um für den Vortrag noch was zu finden und bin da über ein, zwei Sachen gestolpert, die so, naja, irgendwie lustig und absurd sind und die wollte ich euch mal nicht vorenthalten. Und zum einen gibt es da das Zitat, trotz unausgereifter Technik führt an der Biometrie kein Weg mehr vorbei. Denn seit den Anschlägen von New York und Washington ist klar, die Terroristen wissen mehr über uns, als wir über sie. Und so weiter. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil die Terroristen müssten dem biometrischen System bekannt sein. Und wenn die Terroristen mehr über uns wissen, als wir über sie, ja, toll. Das ist von Dreisat, URLs gibt es da drunter. Als nächstes, das System hat Flughafenangestellte in 53% der Fälle nicht korrekt identifizieren können, wenn man den Testdaten glaubt, die sich die ACLU durch Floridas Open Records Gesetz verschafft hat. ACLU ist American Civil Liberties Union, also so eine Bürgerrechtsorganisation in den USA. Die vorläufigen Ergebnisse am Palm Beach International Airport bestätigen, dass der Einsatz von Gesichtserkennung einfach ineffektiv und ohne Nutzen ist, sagt Randall Marshall von der ACLU. Visionix, der Hersteller des Systems, erklärte, die Resultate seien schlecht gewesen, weil ihr Produkt falsch benutzt wurde. Dazu muss man sagen, dass Gesichtserkennungen das Problem haben, dass sie immer korrekt ausgeleuchtet sein müssen. Also die Ausleuchtung muss dieselbe sein wie beim Enrollment auch. Und in einem Produktionssystem, wo einfach die Lichtverhältnisse fast immer unterschiedlich sind, naja, das Produkt wurde falsch benutzt. Das ist nicht ihre Schuld, das, die doofen User sind schuld. Und zum Letzten noch, als Beweis führte die ACLU Logs aus dem viertägigen Betrieb des Systems an, in denen 14 mögliche Übereinstimmungen angezeigt wurden. Hier geht es jetzt um die Überwachung von Fußgängerzonen in Tempest in Florida durch die Polizei. Alle waren falscher Alarm. Zweimal hat das System das Geschlecht des Verdächtigen verwechselt, eine Nichtübereinstimmung, die für einen menschlichen Beobachter offensichtlich gewesen wäre. Bill Todd, so ein Polizeibeamter in Tampa, Florida, sagte, der Fehler der Verwechslung von Geschlechtern beweise nur, dass das System geschlechtsneutral arbeite. Also, und noch was zur Systematik, also zum Vorgehensweise beim Vortrag. Wir erzählen euch jetzt was und zwischendurch zeigen wir zwei Angriffe, Da das mit diesen Angriffen aber immer wie bei Physikexperimenten ist, das funktioniert halt nicht so zuverlässig, machen wir nur die einfachen, und die komplizierteren, die ein bisschen Probieren erfordern, finden dann hinterher im Saal 5 im Hexenraum statt. Und wer interessiert ist, möge uns da einfach unauffällig hinfolgen. So, und jetzt kommen wir zum ersten System, dem Fingerabdruck. Das ist eigentlich das älteste und bekannteste und ausgereifteste Verfahren. Man hat schon im alten Ägypten Tonvasen mit Fingerabdruck gefunden, auf denen sich die Schaffer verewigt haben. Und also bewusst nicht irgendwie, weil sie drauf getatscht haben und zu doof waren, sondern um zu kennzeichnen, dass sie das geschaffen haben. Und dabei wird die Person anhand von deren Fingerbildern identifiziert im Allgemeinen. Es gibt aber auch noch Ansätze, bei denen irgendwie die Aderstrukturen unter der Haut noch mit einbezogen werden und solche Sachen. Aber am häufigsten ist halt dieses minutienbasierte Matching. Im Gegensatz zur Kriminologie übrigens, da werden auch diese Wirbel und andere Muster benutzt, die aber in der Computersicherheit nicht benutzt werden. Und Minutien sind der Oberbegriff für Merkmale in Fingerbildern, so Enden, Wirbel, Verzweigungen. Und bei biometrischen Systemen werden nur Enden und Verzweigungen ausgewertet, was den einfachen Grund hat, dass sie am einfachsten zu definieren und zu finden sind. Also es ist schwer, einen Wirbel zu definieren. Was ist eigentlich ein Wirbel? Und bei einer Verzweigung, das ist das dritte Bild von oben, ist es recht einfach. Das ist einfach diese Verzweigung, der Punkt, wo sich diese beiden Linien verzweigen. Und Ende ist auch klar, das sieht man da drunter. Zur Verarbeitung gibt es sozusagen, dass das Fingerbild aufgenommen wird mittels eines Sensors. Es gibt da häufig optische, also einfach ein Foto machen, kapazitive, bei den so CMOS-Sensoren und über die Kapazitätsunterschiede ein Bild generiert wird, und thermische Sensoren, bei denen über die thermischen Eigenschaften der Papillarlinien und Täler ein Bild generiert wird, und dann gibt es noch irgendwelche exotischen Sachen, so Ultraschallsensoren, und die werden aber relativ selten benutzt. Und dann wird das Bild mit üblichen klassischen Bildverarbeitungsalgorithmen aufbereitet. Konkret werden die Linien aufgedünnt auf eine Pixelbreite, also Pixelbreite ein Pixel. Und das sieht man in den beiden unteren Bildern. Und daraus werden dann die Minutien extrahiert, XY-Position, Winkel, Typ. Das ist zumindest das, was der DIN-Standard dazu sagt. Was die Hersteller konkret machen, weiß natürlich niemand, weil die sagen das auch nicht. Und dieser Minutienvektor wird dann mit dem Template in der Datenbank abgeglichen. Wie das genau funktioniert, ist auch unterschiedlich. Es gibt da einfache Hamming-Distanzansätze und komplexere, die über die Beziehungen der Minutien gehen. Und es gibt auch patternbasierte Ansätze. Das nennt sich Global Pattern Matching. Das werden wir nachher noch mal kurz sehen. Ich habe da noch ein Bildchen zu. Zur Bewertung des Verfahrens ist es auf jeden Fall eigentlich das best erforschte Verfahren, weil es dazu wirklich Untersuchungen gibt, wie es mit der Einzigartigkeit des Merkmals aussieht, und auch bei großen Populationen Untersuchungen gibt, weil es halt lange in der Kriminologie schon benutzt wurde. Und deshalb ist man sich auch relativ sicher, dass es keine zwei Individuen gibt, deren Fingerbilder wirklich gleich sind. Auch nicht bei genetisch identischen. Da gibt es schon eine Frage. Gibt es da mal ein Mikroengel? Genau.
Gab es da nicht in den letzten Wochen oder Monaten Entscheidungen seitens amerikanischer Gerichte, die Wissenschaftlichkeit des Verfahrens zu hinterfragen, dass es sozusagen nicht gewährleistet ist?
Dabei geht es aber darum, wie die Fingerbilder ausgewertet werden. Also es ist ziemlich Voodoo. Ich habe mal ins Handbuch der ich weiß nicht mehr, wie es heißt, jedenfalls steht da drin, wie man das so macht. Und es funktioniert hauptsächlich auf Expertenwissen. Da gibt es dann halt so ein paar Experten, die gucken da drauf und sagen, ja, doch, passt. Oder passt nicht. Also so ein paar Punkte gibt es da schon, aber die zweifeln wirklich nur das Verfahren an, das die Kriminologen benutzen, um zwei Fingerabdrücke als gleich einzustufen. Nicht, ob die Fingerabdrücke wirklich unterschiedlich sind. Also es besteht eigentlich, glaube ich, kein Zweifel daran, dass sie unterschiedlich sind. Die Auswertung ist das Problem. Und das ist, glaube ich, das, was die angezweifelt hatten, dass die Auswertung da korrekte Ergebnisse liefert. Beantwortet das die Frage? Okay. Es gab noch eine andere?
Meine noch nicht. Also ich kenne einen Bericht, der ist schon ein bisschen älter, wo das auch angezweifelt wurde und wo der Autor keinerlei wissenschaftlich stichhaltige Untersuchung gefunden hat, dass es tatsächlich unterschiedliche Fingerabdrücke sind. Es gibt immer nur die jahrelange Behauptung nach dem Motto, das machen wir seit 1700 irgendwas so, das muss schon der Wahrheit entsprechen, aber ich kenne keine wissenschaftliche Untersuchung.
Ich unterstütze meinen Vorredner, ich habe diese Stelle auch gelesen. Also ich konnte das jetzt nur nicht so formulieren.
Das Problem ist, dass man es eigentlich wirklich nicht nachweisen kann. Also es dürfte schwierig werden, nachzuweisen, dass es wirklich keine zwei unterschiedlichen gibt. Also das, was existiert an Erkenntnissen, ist wirklich nur Erkenntnisse aus jahrelanger Kriminalgeschichte. Rumor, Tumult. Da hinten, wirf ihm nochmal ein Mikro an den Kopf da hinten.
Ich hab gelesen, dass irgendwie ein gewisser Bevölkerungsanteil für da die Fingerbilder nicht taugen, weil die zu wenig Minutien hätten. Ich glaube, es war im CT-Artikel über Biometrie. Es war die Rede von 3% oder so etwas. Kannst du dazu was sagen?
Das ist, Moment, das sind ja zwei unterschiedliche Threads. Also erstmal haben wir noch das mit dem, dass die Fingerbilder wirklich unterschiedlich sind. Es gibt dazu keinen Nachweis. Das ist klar. Das sind alles nur Erfahrungswerte, wo man davon ausgeht. Da ist schon wieder eine Frage.
Also ich habe das irgendwo gesehen, die geben da schon Zahlen an, mit welcher Sicherheit sie bei so und so vielen Minutien meinen, dass, also ich gehe davon aus, dass statistische Erhebungen schon gemacht
werden. Ja klar, darum geht es ja. Sie geben es an, es sind statistische Erhebungen, aber ein Nachweis ist im Allgemeinen eigentlich nicht möglich. Und inwiefern die statistischen Erhebungen jetzt auf wirklich großem Datenmaterial basiert, kann ich nicht genau sagen.
Aber das ist doch dann bei DNS und so das Gleiche.
DNS das Gleiche?
Ja, also dass man sagt, also bis auf eineiige Zwillinge haben keine zwei Leute die gleiche DNS. Man kann statistisch schon gute Sicherheit kriegen. Also auch so gut, dass ist dann hypothetisch, dass das ja letztendlich doch nicht bewiesen wurde, weil wir nicht alle Fingerabdrücke miteinander verglichen haben.
Na, es hängt halt immer von der Anzahl der Minutien ab, die man halt benutzt, um dieses Verfahren auszuwerten.
Ja, genau, ans Ende. Zu der anderen Frage kann ich kurz noch was sagen, das gehört sogar in den Vortrag, haha. Da gibt es diese Failure-to-Enroll-Rate, die gibt immer an für jedes System, wie viele Benutzer keine Merkmalsträger sind. Die können einfach nicht eingelernt werden oder nicht erkannt werden, weil sie nicht ausreichende Merkmale haben. Die ist für jedes Verfahren unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel Leute, die keine Arme haben, die können natürlich kein Fingerabdrucksystem benutzen, das ist klar. Oder stumme Leute können keine Sprechererkennung benutzen. Die konkreten Zahlen habe ich dafür nicht im Kopf. Wenn du sagst, es sind 3%, dann könnte das durchaus stimmen. Also ich kann zum Beispiel meinen rechten Daumen nicht enrollen. Das ist einfach so. Ja, genau, Zeit. Ich hoffe, es hat es jetzt beantwortet erstmal. Wir können ja am Ende noch Fragen stellen und dann rüberpilgern und da noch ein bisschen diskutieren. Dann ist das Verfahren verhältnismäßig billig, weil man diese Sensoren, nur speziell die kapazitiven, in großer Stückzahl billig herstellen kann. Nutzer haben häufig Vorbehalte wegen der Hygiene, besonders in Japan, wenn da schon 20.000 Leute ihre Fettfinger draufgepatscht haben, um es da nochmal draufzufassen. Und es gibt natürlich immer Assoziationen zu erkennungsdienstlichen Behandlungen. Und es gibt riesengroße Datenbanken schon von Fingerabdrücken, deshalb haben dann die meisten Leute irgendwie Bedenken. Lebenderkennung ist alleine mit Fingerabdrucksensoren relativ aufwendig. Da muss man dann noch zusätzliche Sensoren installieren. Das ist teuer. Deshalb machen es die meisten Hersteller nicht. Es sei denn für irgendwelche Hochsicherheitsanwendungen, Stralada und da auch nicht immer. Das Verfahren ist allgemein zur Identifikation geeignet, weil es eine ausreichend hohe Varianz zwischen verschiedenen Individuen gibt. Und es ist ein öffentliches Merkmal, das heißt, man kommt relativ einfach an so ein Template ran. Also man kann es halt überall, man hinterlässt überall seine Fingerabdrücke. Jetzt kommen wir zur Überwindbarkeit. Rechts sieht man ein Bild von der Siemens ID-Maus aus dem System extrahiert. Es ist ein Template und da kann man davon ausgehen, dass sie so ein Pattern-basiertes so ein patternbasierter Ansatz, weil sonst müssen Sie die Bilder nicht mitspeichern. Oben ist wahrscheinlich irgendwie ein kodierter, so ein Minutienvektor und unten sind die Bilder. Möglichkeit einzuverbinden. Man spielt einen selbstgenerierten Datensatz ein. Man extrahiert einfach, also man nimmt sich irgendwoher einen Fingerabdruck von einer Glasscheibe, extrahiert die Minutien daraus und konstruiert daraus einen Datensatz, den man einspielt. Den Vorteil ist, dass man versuchen kann, bewusst absurde Datensätze zu konstruieren, zum Beispiel 50.000 Minutien, wo an jeder möglichen XY-Position, die ausgewertet werden kann, jede mögliche Minutie steht. Ich habe selber mal so einen Algorithmus geschrieben und da ist mir das aufgefallen, dass man das tun könnte. Ich weiß nicht, inwiefern das bei anderen Herstellern geht, aber man könnte es mal ausprobieren. Dann gibt es die Latenzbitreaktivierung, das ist so ein Renner, den immer jener sehen will. Das funktioniert nur bei Systemen mit Auflage des Fingers, das heißt, man muss dann Kontakt haben. Bei kontaktlosen Verfahren geht das nicht, zum Beispiel bei thermischen Sensoren, da zieht man seinen Finger so drüber, da ist der Sensor nur 3 mm breit oder so. Da hinterlässt man dann keine brauchbaren Fettspuren. Bei kapazitiven Sensoren reaktiviert man einfach die Fettrückstände, indem man sie zum Beispiel anhaucht und die werden dann wieder leitend und dann gibt es wieder ein Bild. Und bei optischen Sensoren kann man die Fettrückstände mittels Kohlestaub oder Graphitstaub sichtbar machen und dann auch einen Hintergrund drauflegen und dann ist das auch wieder ein Bild für den Sensor.
Okay, denn bei den Latenzbildern, was die neue Version der ID-Maus anbelangt, da klappt es nicht mehr so ohne weiteres. Sie haben sich einfach überlegt, wenn jetzt der gleiche Fingerabdruck wie im Vorfeld, Mikrometer genau, ich nehme dir was vorweg, okay, machen wir gleich weiter.
Dann erzähle ich dazu gleich was bei der ID-Maus, das war in diesem CT-Artikel, da hatte Siemens Stress gemacht, weil ja, es geht doch gar nicht und es ging aber bei uns und dann stellte sich hinterher heraus, dass in der Softwareversion davor ging es nicht und in der da auch, danach auch nicht, aber die sie uns gegeben hatten, da ging das gerade. Und das ist relativ einfach, diese Latenzbildreaktivierung zu verhindern, indem man nicht zulässt, dass indem man immer den letzten Datensatz speichert, der aufgenommen wurde, und nicht zulässt, dass ein 100% oder 99% identischer durchs System kommt, weil das passiert im richtigen Leben eigentlich einfach nicht, dass eine Aufnahme so ähnlich ist. Das ist also relativ einfach mit der Software zu lösen. Aber bei manchen Systemen geht es halt immer noch. Dann gibt, um das zu umgehen, also um diese Software, um ihre Lösung zu umgehen, kann man mittels Graphitpulver und Klebebande einen Fingerabdruck abnehmen, zum Beispiel auch vom Sensor, und ihn dann ein bisschen versetzt wieder auflegen und dann geht das auch. Das Graphitpulver ist wichtig für die kapazitiven Sensoren, weil das leitet, im Gegensatz zu Kohlepulver. Das merkt man auch, dass es dann nicht geht. Ja, ich schwatze mir jetzt hier noch ein zur zweiten ab und dann probieren wir das mal. Möglichkeit 4 ist Erzeugen eines partiellen künstlichen Fingers. Da generiert man nur aus so einem Minutienvektor, das sieht man hier in diesem Bild unten. Da hat man halt nur diesen Vektor von Zahlen, das XY-Winkel-Typ, generiert man eine partielle Attrappe, wie das unten zu sehen ist. Und Möglichkeit 5, man erzeugt einen vollständigen künstlichen Finger. Zum Beispiel, indem man sich irgendwie einen Fingerabdruckbild beschafft und ihn auf Folie ausdruckt, den Ausdruck als Belichtungsmaske für eine fotostrukturierbare Platine benutzt, die Platine ätzt und die geätzte Platine kann man dann als Form für Gelatine benutzen und die Gelatine legt man dann auf den Sensor und dann, ja, das sieht man oben in dem Bild, das ist so eine geätzte Platine. Ja, wir brauchen jetzt einen Freiwilligen. Ach ja, es gibt Mate.
Was wird damit
gemacht? Die löschen es hinterher sofort wieder. Nee, also der Freiwillige muss sich einlernen und dann wollen wir mal gucken, ob das mit diesem Latenzbild reaktivieren noch funktioniert. Ha, Julia, okay. Ja, Mist, wir kennen die jetzt, das ist schlecht.
Ja, das ist also die Software für diese ID-Maus in der neuesten Version. Moment. Der Benutzer
Nur damit wir jetzt hier nicht, also das übliche Problem ist, dass die Hersteller immer rumhören, ihr habt ja nur uns runtergemacht und zu den anderen gar nichts gesagt. Das funktioniert natürlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bei jedem Hersteller. Wir haben hier nur gerade die ID-Maus, weil wir das selber haben und ja, zum Vorführen.
So, also zuerst wird erstmal ein eingelernt, also ein Movement gestartet. Dazu muss dreimal der Finger aufgelegt werden und zwischenzeitlich abgehoben, aber das sagt das Programm. Also Aufnahme starten. Auflegen und dann immer wieder hochnehmen. Wenn das Bild da ist, genau. Jetzt hochnehmen und wieder auflegen. Okay. So, das waren die ausgewählt. Ja, hat funktioniert. Also er hat jetzt angelegt und jetzt machen wir den Sensor erstmal ein bisschen sauber.
So, wir können ja schon mal, ach so, nee, wollten wir nicht erst einen Test verifizieren? Ja, ist ja egal.
Damit das auch alles echt ist, irgendwie einmal mit abmelden und wieder anmelden. Ja, legst jetzt irgendwie mal deinen Finger schön einmal sauber ordentlich rauf. Wurde angenommen und funktioniert. Und jetzt versuchen wir das mal zu reaktivieren. Wie wir uns das gedacht haben. Genau. Ich schwitze. Leg einfach mal auf und dann. Okay. Also es funktioniert halt nicht bei allen, aber bei mir funktioniert das auf jeden Fall. Im Moment. Genau, ich bin auch angelernt.
Jetzt muss es nochmal sein. So.
Also ich habe halt irgendwie besonders fettige Finger. Aber es geht halt auch anders. Also die letzte Variante, die aufgezeigt wurde, wenn man irgendwie aus dem 2D-Bild dann eine Platine ätzt und so, da kann man irgendwie schön vorher grafisch bearbeiten, die Minutien und alles fein sauber machen und dann funktioniert das eigentlich regelmäßig.
Wie lange? Du meinst, wie lange der Fettrückstand schon drauf sein? Na, da der antrocknet, könnte er theoretisch relativ lange draufbleiben. Was? Oh Gott. Na gut, dann jetzt mal im Schnelldurchlauf. Handgeometrie ist sowieso nicht so aufregend. Dann nimmt man einfach den Handumriss auf und dann guckt denn man da, wo sind die Finken. Ach Gott. Ach so. Ja.
Ihr habt den Sensor vorher gereinigt. Ist das zwingend nötig? Also vermischt sich ja sonst.
Dadurch, es ist halt, sonst hast du ja noch ganz viele andere Abdrücke drauf und dann wird das alles irgendwie.
Also würde es doch helfen, wenn ich den Benutzern sage, dass sie nächstes Mal den sauber machen sollen, wenn sie drin sind.
Ja, genau, das würde helfen, weil dann ist der Fettrückstand nicht mehr da und dann funktioniert das nicht mehr. Sollte man aber sowieso tun, weil diese kapazitiven Sensoren unglaublich schnell verdrecken. Die gehen auch schnell kaputt, also. Nee, in der Version nicht. Also wir haben es, in der Version geht es, aber man kann es explizit ausschalten und zum Vorführen haben wir es jetzt ausgeschaltet.
Ich zeige es nachher nochmal. Wie lange habt ihr Maus schon im Einsatz, also was Wochen, Monate anbelangt? Denn ich hatte mit der Firma Siemens auch diesbezüglich gesprochen und ein Entwickler meinte, wenn man die Maus...
Ja, ich meine, das ist einfach der Stream, sonst
nicht. Entschuldigung.
Okay, die Frage, wie lange ihr die Maus schon im Einsatz habt, denn ich sprach mit einem Entwickler bei der Firma Siemens, auch aufgrund des CT-Artikels, und da meinte man wiederum, wenn die Maus seit Wochen im Einsatz sei, dann wäre der Latenzfingerabdruck auch anhand des Sensors nicht mehr durchzuführen, da der Sensor mit der Zeit verdreckt, einfach keine Fettrückstände mehr aufgenommen werden können, also sich kein Spiegelbild mehr bildet. Da habe ich auch schmunzeln müssen und jetzt...
Ja, das ist auch hübsch. Das ist, it's not a bug, it's a feature. Ja, dass der irgendwie verdreckt. Und das Problem ist, dass man dann auch keine normalen Finger abdreht. Also wenn er zu dreckig ist, dann werden auch normale User nicht mehr erkannt. Deshalb ist das so ein bisschen bogus, das Argument. Aber es ist ja auch, wie dem auch sei, wir müssen jetzt mal weitermachen hier. Ja, Handgeometrie, irgendwie Handumriss aufnehmen, Fingerspitzen, Interfingerpoints, also die Punkte hier zwischen den Fingern, Geometrie berechnen, möglicherweise auch Ruhe und Handfläche der Finger noch, wird mittels ein oder zwei CCD-Kameras aufgenommen und in eine mathematische Repräsentation überführt. Also es gibt dafür zunächst so viele Informationen. Dieses Handgeometrie hat einen Wert von 670 auf der nach oben offenen Google-Skala, das ist also nicht so viel. Und die Repräsentationen werden dann verglichen. Ja, das Merkmal variiert recht stark, das ist problematisch. Sage ich nachher noch was zu. Also die Hände verändern sich. Was? Ja, die Hände verändern sich. Es ist nicht sehr eindeutig, also es gibt viele Leute, die ähnliche Hände haben und ja, es ist aber ein sehr kleiner Referenzdatensatz, das heißt, würde auf Smartcards passen. Es ist im Gegensatz zum Fingerabdruck unempfindlich gegen Schmutz und Fett und das Verfahren ist nicht zur Identifikation geeignet, höchstens zur Verifikation. Da wird einem auch klarer, warum die Grünen gerne im Ausweis Handgeometrie haben wollten, weil es halt nicht zur Identifikation, sondern nur zur Verifikation geeignet ist. Was aber das Problem ist, dass das Merkmal recht stark variiert. Das heißt, wenn man da alle 6 Jahre mal einen neuen Ausweis kriegt, ist das Template schon lange veraltet. So. Angriffsmöglichkeiten, naja, Ausdrucken einer Handschiebeette und aufschneiden und auflegen, sollte gehen bei 2D-Verfahren. Bei 3D-Verfahren druckt man zusätzlich noch eine Seitenansicht auf und aus und legt es auf. Denn ist auch vielversprechend durchprobieren, einfach weil die Hände so ähnlich sind, hat man da gute Chancen, dass man einfach so durchkommt, indem man verschiedene Leute probiert und Anfertigen einer Handattrappe aus Gips, das ist klar. Haben wir aber noch nicht gemacht, das sind hypothetische Möglichkeiten.
Okay, als nächstes die Gesichtserkennung. Da liegt der können wir alles weglassen. Das Gesicht wird hauptsächlich geprägt durch den Knochenbau, also sprich Stirn, Wangenknochen, Augenhöhlen, durch Muskel- und Fettgewebe, gerade die Wangen, Knorpel, Nase, manchmal noch Ohren und halt Haaransatz, sowohl das Haupthaar als bei Männern größtenteils halt auch Bart oder sowas. Aufnahmevarianten sind 2D-Aufnahmen halt mit einer Kamera, beziehungsweise 3D-Aufnahmen mit 2 Kameras. Diese 3D-Aufnahmen sind einfach, dann erhöhen die Fälschungssicherheit, weil es halt deutlich aufwendiger ist. Aber da komme ich gleich zu. Sensortypen kann einmal im optisch sichtbaren Bereich betrieben werden, wie hier oben dargestellt, ist jetzt nur ein Schwarz-Weiß-Bild. Oder es gibt auch Gesichtserkennung, die auf im infraroten Bereich funktionieren. Die Verarbeitung, also das Rohbild wird aufgenommen, meistens mit einer normalen Webcam. Es muss ja erstmal erkannt werden, ob sich ein bzw. mehrere Gesichter also auf dem Bild befinden. Das kann entweder über die Farbe, also typische Hautfarben, gemacht werden, über Form von Auge, Nase, Mund bzw. Abstände zwischen charakteristischen Punkten. Wenn das geschehen ist, muss die Position und die Größe festgestellt werden und die Größe normalisiert werden. Das wird in der Regel durch den Abstand der Augen gemacht, der halt ziemlich markant charakteristisch ist. Dann gibt es die Merkmalsextraktion, da komme ich dann gleich beim nächsten Folie drauf, und ein eventuell möglicher Live-Check. Da auch wieder 3 Möglichkeiten, entweder Detektieren der Bewegung des Gesichts, also Nicken, Kopfschütteln, immer im eingeschränkten Maße, Detektieren von Bewegung im Gesicht, also sprich Zwinkern, Lippenbewegung, oder Messen der Reflexionseigenschaften der Haut. Merkmalsextraktion gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Gesichtsmetrik ist einfach nur Messen von Größe, Position, von markanten Punkten, also sprich Nase, Augen, Mund. Eigenface ist eine lineare Kombination aus Basisgesichtern, also es gibt halt immer einen festen Datensatz von ca. 100 Gesichtern, wo bestimmte Merkmale stark gewichtet sind und die werden einfach übereinander gelegt und im Endeffekt kommt dann halt das Gesicht bei raus. Achso, mein Bildchen, genau, mein Bildchen. So sehen so ein Datensatz in etwa aus. Also irgendwie bei der Frau hier ist der Mund zum Beispiel dann wichtig oder stark gewichtet. Template Matching ist der direkte Vergleich von einzelnen Bildsegmenten. Kann man, also entweder wird es wirklich nur direkt gematcht oder ein bisschen fortschrittlicher, kann man die Einzelsegmente noch leicht drehen, verschieben oder aufzoomen oder wie auch immer. Und Elastic Graph Matching ist das letzte, da wird ein flexibles Gitter übers Gesicht gelegt und also dessen Schnittpunkte bestimmte Merkmale repräsentieren und dadurch kann auch leichte Kopfdrehung trotzdem noch zur Erkennung führen. Vor- und Nachteile, Vorteile geringe Kosten, weil Webcam hat jeder, funktioniert berührungslos, also der Benutzer muss sich nicht großartig anpassen. Der Abstand zwischen Gerät und Kamera ist relativ flexibel, weil halt die Kamera zoomen kann und das Gesicht dann sowieso größennormiert wird. Und falls das System mal ausfallen sollte, kann ein Mensch halt die Aufgabe übernehmen. Nachteile ist ganz klar, dass das Gesicht großer Merkmalsänderungen unterliegt. Also irgendwie, wenn sich ein Mann 3 Tage nicht rasiert hat, wird schon schwierig, da irgendwie reinzukommen. Oder irgendwie Haarsträhne fällt ins Gesicht oder sowas. Das sind alles Probleme. Vorhin schon angesprochen, starke Beleuchtungsabhängigkeit. Also wenn man irgendwie das Raumlicht dann hochdreht, also beim Ruhen ist es aus, beim Anmelden ist es an, dann wird das mit großer Wahrscheinlichkeit einfach mal nicht mehr funktionieren. Probleme mit gedrehten oder gekippten Köpfen, da hilft dieses Elastic Graph Matching ein bisschen aus. Das kann in gewissen, wenn es nicht zu große Winkel sind, trotzdem noch erkannt werden. Und hier ganz kritisch halt die unbemerkte Überwachung möglich. Wollen wir die Fragen alle an Schluss machen? Irgendwie, wir ziehen das jetzt erstmal schnell durch, weil sonst bleibt nachher ein paar Folien offen. Überwindbarkeit, Bild vor die Kamera halten. Entweder ein ausgedrucktes Foto, also irgendwie von der Kamera im Fotoladen oder eingescannt und auf dem Drucker ausgedruckt oder noch viel einfacher, einfach auf dem Notebook-Display und das Display vor die Kamera gehalten und das funktioniert in den größten, also meistens. Bei dem Live-Check, wenn zum Beispiel Bewegung des Kopfes oder im Gesicht als Live-Check dienen, kann man das überwinden, indem man eine Videosequenz, ein Video oder eine Sequenz von Einzelbildern einspielt. Nachbilden des Gesichts halte ich für nicht besonders praktikabel, irgendwie Schminken oder falscher Bart. Nachmodellieren oder Latexmaske könnte vielleicht noch funktionieren. Und dann halt die Hardcore-Variante Nachbilden des Kopfes. Aber es ist halt im größten Teil nicht nötig, weil die meisten schon mit den ersten beiden totgeschlagen werden.
Eigentlich wollten wir dazu auch noch was machen, aber das machen wir dann im Workshop-Raum wegen der Zeit. Iriserkennung, da wird man anhand des Irismusters erkannt und das ist ein sehr stabiles und eindeutiges Merkmal. Da wird einfach die Iris, die hat die Regenbogenhaut, also die Haut zwischen Linse und Kornea, also diese Hornhaut, und in der Mitte eine Öffnung, das ist dann die Pupille und die kann sich halt größer oder kleiner werden. Man nimmt Bilder von Iris, das ist wichtig, irgendwie kursiert so das Gerücht, dass da mit Laserstrahlen ins Auge und so, das ist einfach ein Bild der Iris, was ausgewertet wird mittels einer ausreichend hochauflösenden Schwarz-Weiß-Kamera. Dann wird die Iris im Bild isoliert und daraus ein 256 Byte langer Iris-Code generiert. Das scheint so das Verfahren der Wahl zu sein. Ich habe noch kein anderes gefunden und das funktioniert nach einem patentierten Algorithmus von John Dorfman aus Cambridge. Dann wird die Hamming-Distanz zwischen dem aufgenommenen Iris-Code und der Referenz-Iris-Code bestimmt. Es wird keine Merkmalsextraktion gemacht. Also dieser Algorithmus kann man bestimmt nachgucken, kenne ich jetzt auch nicht genau. Funktioniert aber mit dem gesamten Auge, also ein musterbasierter Ansatz wohl. Iriserkennung hat eine sehr hohe Einzigartigkeit. Sogar die beiden Iriden vom gleichen Benutzer sind unterschiedlich. Die hat eine hohe Konstanz. Die einzige große Veränderung, die es gibt, ist bei Kindern, also bei Kleinkindern, dass die Farbe der Augen sich verändert und bei diversen Augenkrankheiten, grauer Star oder was. Aber auf die Farbe baut es nicht auf, das heißt, es sind höchstens Augenkrankheiten, die das Merkmal verändern. Es ist so mittelmäßig aufwendig, weil man halt eine hochauflösende Kamera braucht. Man kann verhältnismäßig einfach eine Lebenderkennung realisieren, wegen der Reflexionseigenschaften. Die Iris muss sich rhythmisch zusammenziehen, also das macht die Iris auch ohne Änderung der Lichtverhältnisse. Es ist ein semi-öffentliches Merkmal, also man sieht es zwar, aber es ist relativ schwierig, an ein gestochen scharfes Bild einer Iris zu kommen, da muss man schon Social Engineering. Und es benötigt auch konstante Lichtverhältnisse. Und das Verfahren ist zur Identifikation geeignet, also es ist ausreichend eindeutig, als dass man es zur Identifikation benutzen kann, auch bei großen Datenbanken. Dazu wollte ich zur Gesichtserkennung noch was sagen, die ist es nämlich nicht. Also die ist nur zur Verifikation geeignet und seriöse Systeme benutzen Gesichtserkennung auch eigentlich nicht zur Identifikation, sondern nur zur Verifikation, womit schon mal die Überwachungssysteme eigentlich ad absurdum geführt werden, weil die eine Identifikation machen wollen. Das geht aber bei einer großen Datenbank gar nicht. Theoretisch und praktisch auch nicht. Iriserkennung, Angriffsmöglichkeiten. Die Fälschungssicherheit ist ohne eine funktionierende Lebenderkennung nicht besonders hoch, weil man einfach ein Bild vorhalten kann. Und man hält einfach ein Bild davor. Das Problem ist, wie gesagt, wo bekommt man ein hochqualitatives Foto her? Möglichkeit 2, Spezialanfertigung einer Kontaktlinse, das wäre dann auch mit Lebenderkennung. Da ist auch wieder die Frage nach hochqualitativen Fotos und der Erkennung einer Kontaktlinse. Die müsste eigentlich erkannt werden, damit normale Kontaktlinsenträger auch erkannt werden können. Und es ist natürlich nicht billig. Also eine Spezialanfertigung in der Kontaktlinse ist mal so richtig teuer. Das ist dann eher was für die Schlapphüte. Weißt du, wie hochauflösend ist? Oh, können wir ja nachher im Workshop raum. Wir haben ja so ein hübsches Buch, da steht es bestimmt drin. Also wir haben es jetzt nicht im Kopf.
Zum Thema, wo war es jetzt? Also erstens wird da irgendwie Infrarot benutzt, aber das ist ja nebensächlich, was ich noch sagen wollte mit dieser Kontaktlinse. Also es gibt wohl keinen Hersteller, der das bis jetzt kann, weil irgendwie wirklich so hochauflösend auf eine Kontaktlinse Fotos mitzumachen oder zu drucken, ist halt gerade, glaube ich, nicht möglich.
Doch, ich habe von einem Hersteller gehört, die das irgendwie Hand, also die meinen es von Hand auf. Ich weiß nicht, inwiefern das sich deckt, aber möglicherweise geht es. Ich habe keine Ahnung und ich habe es auch nicht ausprobiert, weil ich nicht so viel Geld habe. Ja.
Okay, Unterschriftenerkennung. Die Unterschrift ist stabil mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter. Ist vor allem geprägt durch die Anatomie von Finger, Handgelenk und Arm, also sowohl Knochenbau als auch Muskel, Sehnen und so weiter. Ist verbunden mit einer eindeutigen Willensbekundung, also ist halt ziemlich wichtig. Unterschriftenerkennung gibt es zwei Varianten, die statische oder auch Offline-Verfahren genannt oder die dynamische Online-Verfahren. Für biometrische Zwecke wird eigentlich nur die dynamische verwendet. Deswegen lassen wir die statische einfach nur kurz weg, also irgendwie Formen werden da irgendwie die Gesamtlänge und Position von Punktierung. Die dynamische Aufnahme über ein Grafiktablett bzw. einen Spezialstift, der dann integrierte Beschleunigungsdrucksensoren hat oder eine Kombination aus beiden. Es wird also dynamisch abgetastet, so ca. 100 bis 200 Werte pro Sekunde genommen. Bei den Rollen werden mehrere Samples, in der Regel mindestens 3 aufgenommen und ein Algorithmus wichtet die Konstante, also weil halt bei einer Unterschrift gibt es halt immer konstante Teile und Teile, die halt stark variieren, also auch bei einer Person und der Algorithmus wichtet das dann danach. Die verwendeten Merkmale sind also entweder von der Gesamtunterschrift oder von Teilsegmenten der Unterschrift. Ist einmal die Schreibdauer, mittlere Schreibgeschwindigkeit, die Änderung der Geschwindigkeit und Beschleunigung in XY-Richtung. Durchgängige Strichlänge. Was meistens benutzt wird, ist der Schreibdruck, dafür hier das Bild an der Seite, also hier XY und Schreibdruck über die Zeit aufgenommen. Und der Stiftwinkel, also die Position zum XY-Koordinatensystem und die Stiftneigung, also hier der Kippwinkel, also die Altitude. Vor- und Nachteile, Vorteile ist größere Benutzerakzeptanz, weil halt wird dauernd und ständig verwendet, eindeutige Willensbekundung. Der große Nachteil ist, dass ca. 1% der Bevölkerung so stark variierende Unterschriften hat, dass sie einfach überhaupt nicht geeignet sind für dieses Verfahren und daher halt die Erkennung unmöglich oder sehr schwierig möglich ist. Und dass sehr kurze Unterschriften, also irgendwie sei es ein Kreuz oder was weiß ich, so ein komischer Hakel, haben halt zu wenig Merkmale und können deswegen entweder nicht enrolled werden, also failure to enroll, oder halt sehr einfach überwunden. Angriffsmöglichkeiten bei Offline-Verfahren ist halt normales Nachschreiben oder Ausdrucken der Unterschrift. Irgendwie gab es ja letztens diesen Fokusbeitrag mit Waveline, wo der Direktor seine Unterschrift schön als ausdruckbares PDF rumzuliegen hatte. Online-Verfahren ist einmal das einfache Nachschreiben, wird in den seltensten Fällen funktionieren, weil man halt die Dynamik nicht hinkriegt. Dann eine Möglichkeit ist trainieren, also speziell auf die Dynamik hin trainieren. Entweder man filmt das mit oder am besten man kriegt irgendwie so einen Datensatz her, wo man halt dann lange üben muss, um halt die Druck und die Auf- und Absatz, wie derjenige, der eingelernt ist, halt auch so hinzubekommen. Und eventuell möglichen Unterschriftenautomat, also irgendwie so reiche Leute, die ihre Steuererklärung nicht selbst unterschreiben, haben halt irgendwie Unterschriftenautomaten und da könnte man eventuell auch was mitmachen. Aber es ist zu teuer, halt, um das selber zu probieren. Als letztes ist die Sprechererkennung. Gibt, glaube ich, zurzeit kein wirklich ordentlich funktionierendes Verfahren auf dem Markt. Daher war es irgendwie im CT-Test auch nicht drin gewesen. Stimme ist wieder nach Ende der Pubertät, also bei Jungen meistens nach dem Stimmbruch, weitgehend konstant. Ausnahmefälle sind halt Krankheit. Charakteristika, das können wir eigentlich weglassen, Zusammensetzung. Wichtig sind zwei Varianten der Sprecherkennung, einmal die textabhängige, davon dauert das im Rhythmus ca. 2-3 Sekunden und die Erkennung ebenso lange, also es wird halt dann direkt auf den Monitor gesagt, so sprich mal jetzt irgendwie die Zahlen von 1-10 oder lies mal diesen Satz vor. Oder die textunabhängige, da dauert das Enrollment länger und auch die Erkennung länger und ist wohl auch noch nicht so toll ausgereift. Aufnahme, also es wird ein Sprachsample aufgenommen, es wird digitalisiert, Störgeräusche rausgefiltert, es wird eine Fourier-Transformation über das Sample gemacht, also eine spektrale Zerlegung, danach wird das Signal noch geglättet und charakteristische Muster gefunden, Tonhöhe, Dynamik, Wellenform, besonders geeignet dafür sind Nasallaute und Vokale. Ja, komme ich gleich zu. Bei Vor- und Nachteilen, Verfahren, irgendwie gibt es eine schöne Diplomarbeit irgendwo im Netz, die URL habe ich, da ist irgendwie alles super erklärt, mathematisch toll aufgearbeitet. Genau, Vorteile ist halt kostengünstig, weil Sensor weit verbreitet ist. Sehr einfach, das in die Telekommunikation zu integrieren, also Telefon, Handy wird auch teilweise schon gemacht bei irgendwelchen Versandhäusern oder so und besonders kleine Templates. Nachteile, wie hier gerade nachgefragt, und wie ob das Probleme bereitet, es bereitet sehr wohl Probleme, also Heiserkeit, Erkältung, sogar Stress, weil die Stimme stark emotionsabhängig variiert, halt könnte dann zur Falschrückweisung führen. Es gibt eine höhere FRR bei Frauen, also False Rejection Rate, also dass sie halt nicht erkannt wird, weil Frauen ein schmaleres Stimmspektrum haben und deswegen halt nicht so viele Samples, also Merkmale aufgenommen werden können, extrahiert werden können. Und der wirklich große Nachteil ist die starke Abhängigkeit von Umweltgeräuschen, also es ist halt schwierig, so unkonstanten Lärm rauszufiltern und daher sind die eigentlich die meisten überhaupt nicht funktionabel. Und die geringe Nutzerakzeptanz ist noch zu nennen, also wer redet gern irgendwie mit seinem Computer, wenn jemand vorbeiläuft, ist irgendwie so mal ein bisschen peinlich. bei Nerds nicht. Angriffsmöglichkeiten noch kurz, normales Nachsprechen könnte schon funktionieren, ansonsten halt Aufnahme beim Anmelden des Benutzers oder Anlegen einer Wortdatenbank, halt wenn textbasierte Systeme verwendet werden. Sneakers? Okay, machen wir nachher. Legt man sich halt eine Datenbank an, also gerade bei Politikern, die irgendwie dauernd was erzählen, was man nicht hören will, kann man irgendwie dann schön tasten und schreibt mal nach und dann gibt das entweder das System wieder oder ein Text-to-Speech, wobei diese Text-to-Speech-Systeme ja auch noch nicht so toll ausgereift sind. Wahrscheinlich, ja. Also bei einem Bohlen-Hörbuch. Die Textunabhängige sollte damit auf jeden Fall funktionieren. So, ich glaube, das irgendwie war es jetzt, den Rest können wir weglassen. Weitere Systeme können wir vielleicht drüben nochmal kurz ansprechen. Wer jetzt noch irgendwie mitkommen will, wir gehen rüber in Saal 5, ist der Hexenraum, und machen da die Vorführung, zu dem wir nicht gekommen sind. Ja, danke.